Ja, danke, Frau Tölke, und danke auch ferner nach China an Herrn Benjamin Kreuzfeldt, dass ich hier eingeladen werde nach Leipzig. Ich war vorher noch nie beruflich in Leipzig gewesen, und schöne Stadt, schöner, sauberer Hauptbahnhof im Vergleich zu Hannover. Und ja, ich bin gerne hier heute über ein Lieblingsthema, China als ein Wachstumsmarkt für deutsche KMU. Meine Zielkunde sind ja die deutsche kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich habe gehört, dass wir heute in der Runde, aber auch im Internet oder online auch Start-up-Unternehmen haben. Ich habe auch einen Teil von meinem Vortrag gerichtet für Start-ups, und so, dass wir für beide Zielgruppen gestandene KMUs, aber auch Start-ups jeweils Inhalt haben. Und ich möchte die Inhalte auch ein bisschen flexibler gestalten, und jeder, der Frage hat, können wir entweder im Raum gleich mit einem Wortbeitrag melden oder im Chat, wenn da Fragen gibt, gibt es die June, die da mir da auch Bescheid gibt, welche Frage das ist. Ich würde auch die Frage auch gleich beantworten. Natürlich, damit Sie wissen, mit wem haben Sie denn zu tun, würde ich gerne auch nochmal mich selber vorstellen. Woher ich komme, was ich vorhabe, wohin ich gehen möchte. Ich bin Chinese, seit 27 Jahren lebe ich in deutscher Kulturkreis. Warum ich so spreche, erzähle ich Ihnen später. Ich habe in Hannover studiert, und nach meinem Studium habe ich dann meine berufliche Laufbahn in Unternehmensberatung gleich auch angefangen. Ist mittlerweile deutlich mehr als 17 Jahre. Der Text war ein bisschen älter. Zu der damaligen Zeit, Anfang 2000, waren meine Projekte, hatte alle einen Schwerpunkt, Verlagerung von Industrie nach Best Cost Country sozusagen. Das sind osteuropäische Länder, in der ersten Schritt sogar auch Ostdeutschland. Und Industrieunternehmen aus unterschiedlicher Branche, Haushaltsgeräte, Automotive und weitere Maschinenbau, weitere Branche. Sie analysieren die Produktkosten in zwecks Fertigung, zweck Logistik und Supply Chain, und verteilen ihre Produktionskapazität um in Europa. Und da hat man so sehr viele solche Projekte durchgeführt, um eine Best-Cost-Situation für ein Unternehmen zu gestalten. Und da habe ich viel, viel gelernt. Strategische Investitionen, Produktion, Produktionsaufbau, Reorganisation, wenn man einen neuen Produktionsstandort aufbaut, neue Organisationskonzepte, und allein Produktion reicht noch nicht, und Supply Chain, Logistik und, und. Also sehr spannende Phase. Und wer jetzt in die Unternehmensberatung einsteigen möchte, kann ich gerne auch ein bisschen Tipps geben. Und für mich macht es total viel Spaß, als Unternehmensberater zu arbeiten. Und mit diesen gewonnenen Erfahrungen in Europa, in Deutschland, habe ich dann meine Karriere in China weitergeführt. Ich habe für drei unterschiedliche Unternehmensberatungen aus Deutschland den chinesischen Markt aufgebaut. Für das erste Unternehmen habe ich ein Rep-Office aufgebaut, bis fünf, sechs Mitarbeiter. Damals war ich noch jung. Ein Geschäft aufzubauen in einem Ausland ist gar nicht so einfach gewesen. Bei der zweiten Stelle klappt es besser. Ich habe eine Unternehmensberatung, seine Niederlassung, die Niederlassung übernommen mit 17, 18 Mitarbeitern. Nach 3 Jahren, als ich ging, wir waren schon bei 40 Mitarbeitern, also insofern eine sehr spannende Phase gehabt. Und bei der letzten Stelle, wo ich fast, also nicht fast, wo ich eine Unternehmensberatungstochtergesellschaft in China von null an aufgebaut habe. Mit 7 Jahren haben wir in China gut aufgestellt, und mit zwei Büros in Shanghai und in Beijing jeweils 10 Mitarbeiter. Und heute ist das Unternehmen in China mit 40 Mitarbeitern, also noch erfolgreicher, als ich damals war. Ich bin sehr froh darüber, dass es so weitergelaufen ist, auch ohne mich. Und also sehr, sehr spannende Zeit. Jetzt kommt zu der Auflösung. Ich habe ja seitdem immer für deutsche Unternehmen, für deutsche und Kunden gearbeitet. Deswegen auch der Satz, ich lebe mit deutschem Kulturkreis. Nicht nur das, sondern meine Frau ist deutsch. Und nach 10 Jahren mit mit meiner Frau, mit meinen Kindern in China gelebt. Irgendwann sagt meine Frau, Sharon, wir müssen nach Deutschland zurück. Das heißt, jeder, der eine deutsche Frau kennt, weiß, wenn die Frau das sagt, dann ab nach China. Das war das Jahr 2016. Und ich habe natürlich noch 3 Jahre lang meine Verantwortung in China gehabt. Aber das monatliche Pendeln ist wirklich heftig zwischen China und Deutschland. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen habe ich da irgendwann 2019 gesagt, ich mache mich selbstständig, ich bleibe da in Deutschland schwerpunktmäßig. Somit ist dann die China Team GmbH gegründet worden, Anfang 2000, und dann kam Corona. Aber das war gar nicht so schlimm. Und ich glaube, mit Corona ist eigentlich der Bedarf, gerade meine Zielkunden, kleine, mittelständische Unternehmen in Deutschland zu China, deutlich größer geworden, weil die Kommunikation, Verkehr und so weiter alles sehr verhindert war. Und umso größer ist der Bedarf, weil doch das China-Geschäft zu wichtig ist, um loszulassen. Und es gibt viel Handlungsbedarf, ein Unternehmen wieder auf eine normale Bahn zu bringen. Viele Unternehmen, gerade in der Corona-Zeit, erleben eine schwierige Phase oder langfristige Strategie anzusetzen, aufzusetzen. Oder einfach eine neue Organisation aufzubauen. Das sind so die Themen, wo ich jetzt schwerpunktmäßig meine Kunden helfen. Und jetzt ist Corona vorbei, wir können wieder reisen, aber das Fieber oder der Bedarf an China-Beratung ist nach wie vor sehr groß. Also ich denke, wir sind ja heute an der KI, das Wort habe ich heute gelernt, Konfuzius-Institut. Und viele Studenten studieren ja auch Sinologie. Ich denke, das ist ein ganz gutes Fach, wo man später auch durchaus, Beispiel an mir, auch ganz gute, interessante Jobs haben kann, Aufgabe haben kann. Und ja, soweit zu mir. Und wichtig ist, dass wir heute über Wirtschaftsbeziehungen Deutschland und China auch sprechen, weil wir geben damit auch einen Kontext, wo die KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen agieren aus Deutschland. Da muss man immer ein bisschen verstehen, wie die Länder zueinander gerade stehen. Und um einfach auch möglicherweise Unterstützung zu erhalten oder bestimmte Fettnäpfchen vorher zu vermeiden. Fettnäpfchen kann ich jetzt nicht sagen, aber Unterstützung gibt es jede Menge. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch von vornherein die Gesamtgemengelage zu verstehen zwischen China und Deutschland. Und das ist auch bei normalen Geschäftsbeziehungen so. Zwei Unternehmen miteinander, die Unternehmensgröße spielen schon eine Rolle, wie die Zusammenarbeit da aussieht. Und das ist auch ganz natürlich, ja. Und die Besonderheit ist, dass gerade die Beziehung zwischen China und Deutschland in den letzten 50 Jahren, China hat ja seit 50 Jahren pflegt die diplomatische Beziehung und Wirtschaftsbeziehung zur Bundesrepublik Deutschland. Und in den letzten 30 Jahren ist wirklich China sehr schnell gewachsen. Also diese wirtschaftliche Verhältnisse zueinander hat in den letzten 30 Jahren wirklich eine sehr schnelle Veränderung erlebt. Und Deutschland ist zwar jetzt wieder durch diese Währungskursberechnung wieder Platz 3 der Welt mit der Volkswirtschaftsgröße, China Platz 2, das scheint irgendwie so nah beieinander zu sein, aber wenn man die Zahlen nimmt, China hat wirklich 4 oder 5 Mal so groß Wirtschaftskraft wie Deutschland. Per Kopf ist wieder anders, Deutschland führt, aber definitiv ist es wichtig, dass man versteht die Dimension China zu Deutschland und dass man jetzt die Phase kommt, dass wirklich China eine ganz andere Power hat in der Welt und muss man einfach auch damit leben und auch lernen, damit zu leben. Auch das bezogen jetzt auf deutsche Industrie, auf deutsche Politik und allgemein, dass wir in Deutschland, die Leute in Deutschland leben, müssen einfach damit jetzt arrangieren. Das ist so, es passiert, wir können nichts dagegen erhalten. Es ist quasi die höhere Gewalt, es ist die Natur. Wir müssen einfach für sich überlegen, was ist dann die Konsequenz daraus. Und dazu gibt es auch einige Veranstaltungen, die auch ich nebenbei organisierte. Sie sehen jetzt auf der rechten Seite gerade ein frisches Webinar am 7. Dezember gewesen, falls Sie das verpasst haben. Wir haben auch online in YouTube als Aufnahme da. So, warum China so schnell gewachsen ist, ich denke, es gibt viele Gründe. Ich nenne hier zwei. Der ein Grund ist, China verfolgt wirklich stringent eine sehr langfristig angelegte Wirtschaftsstrategie. Und das hat auch einen Grund. Natürlich ist da kontrovers diskutiert worden. China hat ein ganz anderes politisches System. Ich will hier gar nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, dass China das politische System hat, verhilft China, chinesische Regierung eine langfristige Wirtschaftspolitik anzulegen oder zu konzipieren und auch in Ruhe das umsetzen zu lassen. Und das ist eine andere Situation, als wir in Deutschland haben. Und was ich jetzt gar nicht bewerten möchte, das ist einfach de facto so. Und der andere Grund, warum ich jetzt auch sage, ist, warum China eine langfristige Strategie verfolge, ich glaube, das ist auch mit Kultur zu tun. Also wir sind jetzt bei KI, Konfuzius-Institut, wir beschäftigen viel mit Kultur. Heute haben wir einen Vortrag, um den Bezug herzustellen zwischen Kultur und Wirtschaft. Und Kultur hatte einen sehr starken Bezug auch zu Wirtschaft und andersrum genauso. Und ich denke, das Verständnis von Strategie ist in chinesischer Kultur ein ganz anderer, als was wir alle jetzt in der deutschen Kulturkreis verstehen. Sie sehen jetzt ein Bild, und das hat gar nicht mit Frankreich zu tun. Ich wollte eigentlich was mit deutscher Kultur verbinden jetzt, aber ich habe kein anderes Bild gefunden. Das Wort Strategie wurde geprägt und kreiert vom Generalmajor oder Major General, ich glaube, der Bezeichnung habe ich noch nicht so parat, Generalmajor Karl von Clausewitz, der über 150 Jahre hat dann das Wort Strategie, das Wort geprägt mit der Bedeutung, ein Kriegsziel so effektiv, effizient zu erreichen mit wenigsten Ressourcen. Also das hat eine sehr starken Zielorientierung und eine sehr mehr kurzfristigen, maximal mittelfristigen Zeithorizont. Und es geht auch viel um Organisation, um Planung in Detail, in Perfektion. Und was wiederum, wenn wir Chinesen über Strategie sprechen, haben wir einen deutlich längeren Zeitbezug. Viele Strategien sind langfristig über 10 Jahre und 20 Jahre oder Jahrzehnte hinaus angelegt. Und wir haben hier eine Figur, das ist Zhuge Kongming, eine sehr bekannte Stratege in der chinesischen Geschichte zu der Drei-Königreich-Zeit. Und China war in der Geschichte immer wieder zerteilt und wieder vereint und wieder zerteilt und wieder vereint. Und viele Könige in der Geschichte und Kaiser haben das Ziel, China wieder zu vereinigen, als ihr langfristig angelegtes Ziel. Und die Strategen verhelfen den Königen oder den Kaiser, und das Ziel zu erreichen. Und Zhuge Kongming ist ein sehr bekannter Stratege davon, auch wenn er ihm am Ende die Aufgabe nicht gelungen ist, aber er hat wirklich das Wort sehr stark geprägt, Strategie. Insbesondere, um das zu unterscheiden, habe ich hier ein Wort Suprastrategie, nicht von mir kreiert, aber genutzt, um das zu verdeutlichen. In chinesischer Kultur, die Strategie ist wirklich deutlich langfristig angelegt, und es ist nicht nur militärisch, sondern vielmehr einen Staat so zu organisieren, wirtschaftlich, kulturell, systemmäßig und innenpolitisch so zu gestalten, so zu entwickeln, dass am Ende am besten ohne Krieg den Krieg gewinnt. Also, also die höchste Kiste Disziplin ist, ohne Krieg die Machtvorherrschaft zu bekommen. Und insofern, wenn jetzt jemand mit mir spricht, Taiwan, ja oder nein, ich würde sagen, eher nicht. Das liegt nicht in unserer Kultur, alles mit Krieg zu erreichen. Also das ist unsere Königsdisziplin, Ziele zu erreichen ohne Krieg. Ja? Von der Geschichte lernen hat man manchmal doch auch ein paar Hilfestellungen für die Erklärung der heutigen Ereignisse. Also insofern, was ich auch nochmal eine Perspektive bringen möchte zu Strategie oder Suprastrategie ist, es gibt auch einen anderen Charakter in Bezug auf chinesische Strategie, weil das ja so langfristig angelegt ist, ist sehr schwer, alles im Detail zu planen. Ich habe jetzt ein Bild von der chinesischen Garten mitgebracht im Hintergrund. Wenn jeder, der chinesische Garten kennt, auch wenn man unbedingt zu einem Teehaus gehen möchte. Man geht den Weg doch so verschwungen und man sieht nicht unbedingt das Teehaus am Anfang der Garten, und sondern mit jedem Kurve, mit jedem Weg muss man sich ein bisschen neu orientieren, um den Weg zu den Teegarten zu wiederzufinden. Und ganz anders als was wir in Barockgarten kennen. Ich komme aus Hannover. Wir haben da Ernst August, Herzog Ernst August, und da ist ein großer Garten. Am Beispiel von Sanssouci und Frankreich angelegt. Und man hat alles wirklich geometriemäßig super geplant, und schöne Allee, wenn man ein Ziel hat. Man hat die ganze Zeit das Ziel im Blick, geht straight auf das Ziel hin, und eine perfekt angelegte Gartenkunst. Also insofern, das eine ist Akkuratheit, hat auch mit dieser kurzfristigen Bezug zu tun. Das andere ist mit jedem Weg ein bisschen das Ziel wieder oder der Weg wieder justieren. Ziel schon im Kopf, aber nicht unbedingt sichtbar. Aber der Weg immer wieder justieren, mit dem heutigen Wort würde man sagen, das ist sehr agil. Ja, es ist Agilität. Insofern würden wir uns auch nicht wundern, warum viele chinesische digitale Unternehmer und Unternehmer erfolgreich sind. Was die Agilität fordert für diese neue Technologie ist, vielleicht ist da Agilität schon in unserer Gen, in unserer Kultur schon drin. So, Deutschland und China werden immer wichtiger füreinander. Das sieht man auch einfach an Handelsbilanz. Und auch wenn jetzt durchaus die Diskussion gibt, dass die Geschwindigkeit des Wachstums an Handelsvolumen aus China nach Deutschland deutlich stärker wächst als andersrum. Also die Defizite aus der Blick von Deutschland ist immer größer geworden. Das stimmt, hat vielleicht auch andere Gründe, hat auch mit Corona vielleicht auch zu tun. Das im Einzelnen kann ich gar nicht erklären. Aber wichtig ist, dass die Wirtschaft wirklich dafür entscheidet, von beiden Ländern, dass man mehr Geschäfte miteinander tut. Das heißt, man wird immer wichtiger füreinander. Das ist einfach ein Fakt, was wir auch berücksichtigen müssen. Das macht irgendwo auch Sinn. Die Wirtschaft hat auch immer interne Regeln. Und man merkt es auch an Investitionssumme. In China sind viele deutsche Unternehmen schon investiert. Und wir haben viele deutsche Unternehmen, die auch Geld verdienen, sieht man auch hier. Und die Investitionssumme in Covid-Zeit steigt sogar, auch wenn wir alle erleben in den letzten 2, 3 Jahren, die Wirtschaftspolitik gegenüber China seitens der Bundesregierung ist immer kritischer geworden, und hat die Begründung, auch die häufig genannt wird. Aber dennoch ist die Wirtschaft da, agiert anders. Die Investitionssumme geht eher in die Höhe. Von 23 habe ich die Zahlen noch nicht, aber ich denke, es ist auch noch höher als der Durchschnitt von den letzten 10 Jahren. Was hier man deutlich auch sehen kann, ist die graue Balken. Das ist nämlich das Geld, was in China verdient wird von den Unternehmen, deutlich in Überhang steht. Das heißt, es gibt wenig Gelder, die aus Deutschland frisch nach China gebracht und investiert, sondern die Unternehmen verdienen in China Geld, nutzen das Geld, investiert weiter. Und trotzdem ist das ein starkes Zeichen. Das zeigt einfach, dass deutsche Unternehmen, vielerlei auch viele Konzerne, haben sehr starkes Vertrauen in den chinesischen Markt, sodass man einfach das Geld wieder investiert in den Markt rein. Und es gibt auch einen helleren Anteil, wenn Sie hier sehen, seit einigen 3, 4 Jahren gibt es auch Unternehmen, die auch Kapital aus China abziehen, also quasi Gewinn zurückführen. Aber die Mehrheit der Gewinne oder die Mehrheit der Gelder bleibt noch in China, wird für die Zukunft investiert. Für die Zukunft, da müssen wir auch wieder die heutige Situation anschauen. Wir haben in diesem Jahr, ich habe vorhin gerade erwähnt, die Wirtschaftspolitik seitens der Bundesregierung gegenüber China ist etwas kritischer geworden, ist einfach kritischer geworden. In diesem Jahr haben wir ein neues Papier, heißt China-Strategie, von der Bundesregierung veröffentlicht. Das ist insofern ein Zäsur, weil da wurden die drei Rollen von China wirklich betont: ein Partner, Wettbewerber und auch Rivale. Und wo ich jetzt Persönliche Meinung ist, ich merke, dass die Rolle Chinas als ein Rivale deutlich stärker kommuniziert wird als Partner und Wettbewerber. Das hat mit dieser kritischeren Position zu tun mit der Bundesregierung. Das müssen wir als Unternehmer einfach kennen. Und auf anderer Seite, dass China als Wettbewerber Wettbewerber zu Deutschland, das ist irgendwie auch ein Low-Brainer. Das ist klar, man muss gar nicht betonen. Also insofern liegt doch der Schwerpunkt dieser Papier in der Rivalität. Und wenn man reinschaut und was ich nicht so ganz verstehe, ist, das ist eher eine China-Strategie seitens Bundesregierung an die Unternehmen. Also es ist gar nicht an eine China-Strategie, weil die Bundesregierung ja eine China-Strategie entwickelt hat. Zuerst habe ich gedacht, das wäre eine China-Strategie für die Bundesregierung, aber nein, das ist eher eine China-Strategie als Empfehlung für die Unternehmen zu verstehen, dass man da die Risiko in China zu investieren bewusster kalkulieren soll und so weiter und so fort, was alles auch richtig ist, weil Risikomanagement ist ureigens Aufgabe eines Unternehmens, das ist ja ihr Geld, sie werden natürlich sehr behutsam damit auch umgehen und ja, ich bin ein positiver Mensch. Ich blicke positiv in die Zukunft. Ich glaube, diese kritische Phase scheint etwas zu verändern, aufgelockert zu sein. Beweis, ich komme aus Hannover. In Niedersachsen haben wir seit einigen Jahren immer vom Ministerpräsident geführte Unternehmerdelegationen nach China geht. Seit Covid-Jahr, 3 Jahren nicht mehr, dieses Jahr auch nicht, auch wenn Covid schon vorbei ist. Aber ich habe gehört, ab nächstes Jahr gibt es wieder eine Unternehmerdelegation angeführt von unserem Ministerpräsident Stefan Weil und scheint ja auch zu verändern, die Situation. Und ich habe auch von anderen Bundesländern gehört, dass es auch ähnliche Delegationen geben wird. Und also ich denke, das wird irgendwann auch wieder zurück in die andere Normalität zurückkommen. Aber wichtig ist, dass wir als Unternehmen, als KMU diese politische Veränderung auch stetig auf Radar haben. So, deutsche KMU und ihr China-Business, unser zweiter Teil vom Vortrag. Ich möchte das Thema so annähern. Ich meine, dass China wichtig ist für deutsche Unternehmen ist, das sagt man immer wieder. Ich versuche hier in meinem Vortrag mit fünf verschiedenen Rollen Chinas für deutsche KMU zu erläutern, um einfach ein bisschen konkreter zu gestalten, um warum China wichtig ist für deutsche KMU. Und manche Rollen sind eher ein bisschen historisch geprägt, manche Rollen sind eher Zukunftsrolle für deutsche KMU. Aber insgesamt denke ich, ergeben sich ein ganz gutes Bild, wenn man das mal durchgeht. Und hier habe ich eine Rolle China als Exportmarkt für deutsche Unternehmen. Sie können auch schon an der Gemälde so ein bisschen sehen, das ist eher ein bisschen, wenn man in die Vergangenheit schaut und gerade China, als China anfängt mit der Wirtschaftsentwicklung, da ist China wirtschaftlich schwach und technologisch sehr dahinter und braucht die Technologie aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern und Produkte aus anderen Ländern. Die Gesellschaft war noch nicht so wohlhabend, wie wir heute haben. Und damals gab es eine Reihe von Unternehmen, deutsche Unternehmen, die ihr China-Geschäft begonnen haben und häufig mit ihrer eigenen Vertriebsorganisation vor Ort in China oder mit einem Handelspartner vor Ort in China, um ihre Ware oder Güter nach China zu exportieren. Und ich habe auch jetzt gerade frisch auch ein paar Kunden wieder geholfen, ihre China-Strategie oder ihre China-Organisation neu aufzustellen. Man hat immer wieder festgestellt, diese Unternehmen, die über 20 Jahre in China sind, fangen ihr China-Geschäft häufig mit einem Vertriebsunternehmen an oder mit Vertriebspartner an. Und zu diesen KMU-Geschichte, wenn Sie Lust haben, ich habe einige Unternehmer auch interviewt. Hier sehen Sie ein Interview, was ich da auf Hannover Messe letztes Jahres aufgenommen habe. Und können Sie gerne bei unserem Podcast mit reinhören und wenn Sie diese QR-Code rechts oben auch mit einscannen. So, die zweite Rolle Chinas, China als Produktionsstandort für deutsche KMU oder deutsche Mittelstand. Es gibt viele Gründe, warum deutsche Unternehmen in China nicht nur Produkt verkaufen, sondern auch produzieren. Zum einen, mit einem sehr bekannten Beispiel, VW Santana. Also insofern ist sehr gut zu verstehen, es gibt Produkte, die in Deutschland nicht mehr zu verkaufen sind, aber für China gerade richtig, ja, zu der damaligen Zeit. Und es gibt natürlich auch Varianten von Produkten, die in China mehr Sinn macht. Oder es gibt Rohstoffe, die sowieso in China zu finden sind. Oder weil das Produkt an sich so große Volumina haben und wenn man diese wenn Sie an meine ersten Projekterfahrungen berichtet haben, erinnern, wenn man die Gesamtproduktionskosten rechnet, wenn du große Volumina-Produkte hin und her schiffst, das ist ja nur Luft, was transportiert ist, da unnötig die Produktkosten erhöht, da macht mehr Sinn, dass man vor Ort in China produziert. Also insofern, damals hat mit dieser Welle begonnen, viele deutsche Unternehmen Fabrik in China aufgebaut und Kompetenz aufgebaut, Mitarbeiter geschult, nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern auch Lieferanten, Lieferkette und die ganze Industrie mit Standards auch beliefert, also quasi eine Leistung nach China gebracht und dafür auch verholfen, dass China zu einer mehr und mehr zu einer Industrienation geworden ist und somit auch zu der dritten Rolle. Vielleicht noch eine Ergänzung. Und viele deutsche Unternehmen, größere Unternehmen, die wollen nicht nur in China chinesische Lieferanten aufbauen und Teile von den chinesischen Lieferanten kaufen. Viele Teile wollen sie doch von deutschen Lieferanten kaufen. Also ich habe auch viele Kunden, die es mir gesagt haben, wie wir China begonnen haben, sind eigentlich von Kunden gezwungen worden, dass wir in China sein müssen, um ihre Produktion, Kundensproduktion mit unserem Produkt zu beliefern. Deswegen mussten wir damals nach China gehen. Also das war auch ein Grund, warum viele deutsche Unternehmen in China ihre Produktionsstätte aufgebaut haben. Also mit dieser zunehmenden Stärke Chinas in der Produktionstechnologie und in der Lieferkette in viele Branchen und wird China langsam zu einer Weltfabrik entwickelt. Und in viele Warengruppe ist China sogar sehr dominant, was die Kompetenz und insbesondere die Menge angeht, als Lieferant für die Welt. Und deutsche Unternehmen haben auch zunehmend Chinas Qualität als ein Einkaufsmarkt gefunden. Also Einkaufsmarkt im Sinne von, ich kann Halbfertigzeuge aus China importieren und mit etwas Veredelung in Deutschland verkaufe ich als Made in Germany an meinen Kunden weiter, damit verdiene ich sehr gutes Margen. Und einige von meinen Unternehmen führen genau diese Strategie, sind sehr erfolgreich dabei, auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich dabei, weil in Kombination zu den Kosten und auch zur Qualität ist China unschlagbar, noch unschlagbar auf der ganzen Welt im Sinne von die beste Kombination von diesen beiden Faktoren, was für ein Industrieunternehmen natürlich sehr wichtig ist. Ist noch kein anderes Land aus Südostasien, ist noch nicht so weit, dass man auch mit China vergleichen kann in viele Industriezweige. Warum sage ich das? Ich kann das auch beweisen. Ich mache auch viele Schulungen für Einkaufsleiter, kleine und mittelständische Unternehmen über China-Strategie, Einkaufsstrategie. Sie haben alle mir berichtet, Herr Hu, wir wollen ja den Risking machen, aber wir finden keinen anderen passenden Markt. Und das ist de facto so. So, China als Einkaufsmarkt für deutsche Unternehmen. Also das ist so ein bisschen in Schnelldurchlauf, wie wir jetzt auch schon kennen, wie wir viele Facetten kennen, kennen alle von Ihnen vielleicht von dieser Entwicklung Chinas. Wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, durchaus bekommt China noch andere Rolle. Aber zuerst müssen wir ein bisschen mehr China verstehen, Chinas eigene Wirtschaftsentwicklung verstehen. Und mit dieser Decoupling oder doppelte Zyklen als Wirtschaftspolitik Chinas legt China mehr oder mehr Augenmerk auf den Innenmarkt. Aber wie funktioniert der chinesische Innenmarkt oder wie verändert sich der chinesische Innenmarkt? Also ich habe hier drei wichtigsten Charakter für die aktuell oder für die Zukunft für Sie aufbereitet. Das eine ist eine sehr, sehr Also super, danke schön. Also ich habe drei Charakter der chinesische Binnenmarkt oder chinesische Markt jetzt fest für Sie aufbereitet. Der eine ist der immer zunehmende Wettbewerbsdruck in China. Und ich muss das auch sagen, wenn man in Deutschland lebt und Geschäft macht, Unternehmen macht, das ist wirklich einfach, ein Unternehmen aufzubauen in Deutschland. Wenn man in China ein Unternehmen aufzubauen, das ist wirklich, da ist ein starker Wettbewerb, was da vor Ort ist. Ich sage einfach so, Sie können mir glauben und nicht glauben, das ist meine persönliche Meinung. Und das ist in viele, viele Branchen merkt man, ein Markt, wo was Geld zu verdienen ist, wo auch bekannt geworden ist, wird von einer Blue Ocean Markt so schnell, da kann man kaum gucken, wird zu einer Red Ocean Markt. Und dieser Wettbewerbsdruck ist unheimlich groß, unheimlich groß. Und wogegen ich würde fast sagen, in Deutschland ist das Geschäftsklima sogar sehr, sehr gemütlich, ja, sehr gemütlich. Wenn ich jetzt so überlege, wie die Motivation angeht, kann ich auch nachvollziehen, warum es hier so gemütlich angeht. Und aber das ist natürlich nicht immer so. Also man muss man sich schon darauf vorbereiten, auch wenn die Wettbewerber jetzt gerade in China sich befinden, es dauert nicht mehr lang, bis die alle auch in Deutschland zu finden sind. Also ich würde immer zwei Schritte in die Zukunft schauen und dann sich selbst sozusagen darauf vorbereiten für die Zukunft. Also Chinas Wettbewerbsdruck ist unheimlich stark. Das zweite ist, technologiemäßig hat China große Sprung gemacht in der letzten Zeit. Und von einem Kopiermarkt ist jetzt ein Markt, wo sogar Unternehmen aus Deutschland von China kopiert. Ich werde später auch mit Beispiel belegen. Ich will hier nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das für eine Veränderung ist. Und da am Ende Customer Needs, also die Kundenwünsche, die Leute, die Kunden sind professionell geworden, sie sind wohlhabender geworden, die haben auch den Bedarf, eigene Wünsche zu erheben und auch individuelle Wünsche zu erheben. Und sind zum Teil auch andere Regeln, die wir jetzt in Deutschland vielleicht nicht so kennen, ist einfach professioneller und herausfordernder geworden. Also insofern, diese drei Wettbewerb, Technik und Kunden, die haben sich sehr stark verändert in dem Markt. Und die chinesische Regierung reagiert ja auch darauf. Und hier habe ich nur am Beispiel Fünfjahresplan bezogen auf die produzierende Branche Inhalt rausgepickt. Aber das können Sie so ein bisschen reflektieren an diese ganze chinesische Wirtschaftspolitik, die doch immer wieder angepasst wird, aber mit einer langfristig angelegten Ziel, wie wir vorhin ja schon gesprochen haben. Und wir haben hier drei Fünfjahrespläne, 12., 13. und 14. Das ist ungefähr die Zeit, wo ich sehr aktiv in China war oder mit China zu tun habe für die deutschen Unternehmen. Mit dem 12. Fünfjahresplan, da hat die chinesische Regierung sehr stark auf das Thema Qualität gelegt. Wirklich, das ist chinesische Regierung sowas von wichtig, dass die Produktion, dass die Fertigung eine Qualität und eine Weltqualität bekommen. Gar nicht die Bestqualität, aber eine Weltqualität bekommen. Und in der darauffolgenden 5 Jahre hat chinesische Regierung stark auf das Thema Automation und Digitalisierung in der Fertigung gelegt. Und das sind als Guidelines und Empfehlungen für die Industrieunternehmen. Da merkt man schon, wie groß dieser Sprung ist von Qualität zu Digitalisierung innerhalb von maximal 10 Jahren. Und das ist in Deutschland nicht denkbar. Wir reden über Industrie 4.0 und wenn man Industrie 3.0 angeht, das ist ja wirklich Jahrzehnte, die dazwischen liegen. Und apropos Industrie 4.0, das ist zwar Made in Germany, der Begriff ist in Deutschland kreiert worden, aber wirklich in der Masse umgesetzt ist es in China. Ich habe so viele Kunden, die in dem Bereich Maschinenbau und Automationsbereich tätig sind. Ihr Markt ist in China. Sie haben auch ihr Konzepte, auch ihr Kunden in Deutschland, aber ihr Hauptmarkt ist in China. Und der 14. Fünfjahresplan sagt, China Fertigung, Produktion möchte Weltstandards setzen. Wir reden über China-Standard von 35. Das heißt, China begnügt nicht mehr, die Produktion effizienter oder automatischer zu gestalten, sondern China möchte Standards setzen für die viele Produkte, für einige Industrie und so weiter und so fort. Das ist, drei wirklich 5 Jahrespläne, jeweils mit einem großen Sprung, also wirklich riesiger Sprung. Und ich will nur das als Beispiel nennen und sagen, wie schnell sich dieser Markt in China sich verändert und dementsprechend auch die Regierungsstrategie sich anpasst. Und das reflektiert einfach der Marktdynamik, was wir haben. Und wie ist eigentlich China jetzt? Technologisch sehr stark. Ich habe hier ein Bild von Beijing Soho. Da ist zum Beispiel auch Daimler angesiedelt mit ihrem Softwareentwicklungsteam für Onboard-Softwares, wo ich auch früher Projekte unterstützt habe. China hat weltweit mit Abstand die größte Anzahl von Patenten jährlich. Und wissen Sie zufällig, welches Unternehmen in Europa die meisten Patente meldet in 2022? Das ist das Unternehmen Huawei. Also nur als ein Beispiel. Das ist unheimlich, unheimlich mehr Kraft oder Kraft und Energie steckt China in die Forschung und Entwicklung, technologische Entwicklung, in viele leitende Industrie, in Zukunftsindustrie. Und das haben auch deutsche Unternehmen mittlerweile gemerkt. Traditionsunternehmen wie Volkswagen beteiligt seit 3 Jahren sehr kräftig in chinesische Unternehmen. Warum? Nicht wegen Markt, sondern wegen Technologie. Wir haben hier in die Batterieindustrie eine Beteiligung, wir haben in Chip-Technologie eine Beteiligung, wir haben in Elektrofahrzeug als Gesamtfahrzeugkonzept eine Beteiligung. Ich kann auch mich ganz gut erinnern, da gab es so große Diskussionen, dass Geely mal 10% bei Daimler sich beteiligt hat. Oh, ein Klau von Technologie und so weiter, das geht nicht und so weiter. Wir haben die Diskussion über KUKA gehabt, wir haben die Diskussion über viele, viele Unternehmen gehabt, ne? Aber hier habe ich keinen Murks von chinesischer Seite gehört, dass da VW investiert hat in diese drei Unternehmen und sondern positiv das aufgenommen. Und aber ich will gar nicht so vertiefen in die unterschiedliche Einstellung zu diese Beteiligungen, sondern eher die Faktor so, dass deutsche Unternehmen beteiligen sich jetzt in chinesische Technologieunternehmen, um an Technologie anzuzapfen. Ja, dass es auch legitim ist. Ich finde, das ist legitim. Dass solange alles rechtlich korrekt ist, warum nicht? Ja, die alle chinesischen Unternehmen könnten auch Nein sagen. Das haben sie ja nicht. So, also, wenn man die Zukunft schaut, dann soll man ein bisschen überlegen, was ist die Zukunft? Was bedeutet die Zukunft? Und wie muss ich dann mich verändern, um die Zukunft besser zu managen? Also ich würde sagen, die äußeren Bedingungen verändern sich stark. Wir haben ja vorhin schon gehört, schon gesehen, wie schnell der chinesische Markt sich verändert. Und der Tyrannosaurus hat auch nicht selbst rausgekickt, oder doch vielleicht, weil er hatte immer diese Jagdverhalten, aber die Umwelt verändert sich. Vielleicht nicht mehr die Beute. Also wenn man immer nur das macht, was man immer macht, irgendwann landet man im Museum. Ne? Und deswegen muss man auch wirklich lernen, was in China gegebenenfalls neu ist. Jetzt schwenke ich so langsam zu der Zukunftsrolle Chinas für Deutschland. Eine Rolle ist wirklich, China bringt so viel Dynamik, so viel Möglichkeit, dass Deutschland dort quasi ein Fitnessraum findet, ja, also deutsche Unternehmen ein Fitnessraum findet für seine eigene Zukunft. Man kann durchaus mal neue Wege ausprobieren. Ich habe hier ein Webinar durchgeführt mit Beteiligung von Benjamin Kreuzfeld. Hallo Benjamin. Es geht um Upgraden, also Verbessern von Vertriebsfähigkeit. Wir diskutierten darüber, dass viele deutsche Unternehmen in China gar nicht verkaufen können, weil sie nicht gelernt haben, wie man verkauft in China oder überhaupt, wie man verkauft, weil wir sind ein deutsches Unternehmen, unser Produkt ist gut, die Kunden kommen zu uns. Ja? Diese Phase ist längst vorbei, aber viele deutsche Unternehmen sind immer noch Tyrannosaurus, jagen immer noch so wie vorher, aber woher bekommen sie die Beute? Immer weniger. Also insofern, man muss wirklich China nutzen, um sich ständig und wachsam zu halten und sich zu verändern. Und auch hier, wenn Sie das verpasst haben, wir haben da oben, rechts oben, können Sie auch gerne in den Podcast reinhören oder in YouTube reinschauen. Und deswegen wagen wir mal noch einen Blick in die Zukunft. Warum Zukunft? Weil wir doch für die Startups auch ein paar Impulse haben. Startup-Unternehmen haben ein großer Unterschied zu den gestandenen Unternehmen ist, bei denen ist immer Zeit und Ressourcen immer knapp. Ja? Und deswegen muss man noch besonders gut überlegen, warum China für sich wichtig sein kann und welche Rolle übernimmt China für die Start-up-Unternehmen. Und hier habe ich fünf mögliche Ansätze überlegt, was für Start-up-Unternehmen wichtig sein kann. Zuerst, wir fangen einfach wieder mit Markt an. China könnte für Start-up-Unternehmen ein Markt sein. Mit zunehmendem Wohlstand und mit veränderter Kundenverhalten, vielleicht kommen andere Produkte auf Regale, was von chinesischen Kunden, Unternehmen gefragt werden. Hier haben wir ein Beispiel in der Gesundheitsmarkt oder ich habe neulich ein Start-up-Unternehmen, ein Forscher, der ist ein Deutscher, der lebt in Taiwan und hat ein Nahrungsergänzungsmittel erfunden. Und da ich habe ihn gefragt, Christoph, warum hast du dein Unternehmen nicht in Deutschland? Er sagt, mein Markt ist in China. Also er möchte in Taiwan zwar das Labor gehabt, aber er möchte in China verkaufen. Also weil da die Massen da sind, um seine Nahrungsergänzungsmittel zu vertreiben. Das muss ja so gut sein, eiweißgetrieben, und das muss ja viel Effekt haben. Ja, ich verstehe das nicht. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Kaffee. Ja, ich habe hier einen YouTube-Podcast, ein Traditionsunternehmen aus Hannover, Hannover Kaffeemanufaktur. Sie verkaufen Kaffee in China, weil jetzt trinken deutlich mehr Leute Kaffee als Tee in China. Denken Sie das? Nein, ich wusste es auch nicht, aber der Markt für Kaffee ist so riesig geworden, ja, dass für Startups sogar auch in dieser Branche sich lohnen würde. Wir können dann Startups im Kaffeebereich, weil der Markt so weit ist, also als ein Absatzmarkt für bestimmte Produkte. Wenn Sie das richtige Produkt haben, können wir gerne darüber sprechen. Und die zweite Rolle, China als Testfeld, ja, für viele Technologien. Ich habe hier einen Unternehmer, einen Seriengründer, der hat einige Startups gegründet in China. Jetzt hat er ein neues Projekt, ist in diesem Jahr gegründet. Der Lukas, der gründet ein KI-Unternehmen in China. Und warum KI, also nicht Konfuzius-Institut, sondern künstliche Intelligenz. Ja. Und der Grund ist auch naheliegend, weil China verbietet Nutzung von OpenAI oder anderer Google KI oder so in chinesischer Markt. Es ist große Mauer, ist nicht erlaubt und so weiter und so fort. Und große Konzerne, westliche Konzerne, wenn sie KI nutzen möchte, um für sich Chat-Robots oder Bibliothek oder sonst irgendwas, Prozessverbesserung, Digitalisierung nutzen möchte, muss auf andere KI-Technologie zurückgreifen. Zum Beispiel Baidu oder Tencent oder andere Tsinghua oder da gibt es ja einige mögliche KI-Modelle, Kalkulationsmethoden. Und daher gründet er diese Start-up-Firma, um chinesische KI-Technologie zu nutzen für deutsche Firmenunternehmen, um ihre KI-Tools zu kreieren. Das ist ja ihre Idee. Und warum deutsche Unternehmen das kaufen wollen? Weil KI ist ja noch in einer relativ frühen Phase von Rollout. Es ist noch nicht wirklich reif, die Technologie, und die Nutzung oder die Produkte basiert auf KI ist noch nicht sehr reif. Ja? Und deswegen ist in dieser Phase ist gar nicht verkehrt, dass dort Unternehmen verschiedene Technologien nutzt, um am Ende das Beste auch wirklich getestet zu haben für sich. Und deswegen Testfeld für viele Technologie. Also das ist jetzt rein von der technologischen Seite jetzt gesprochen. Was auch noch wichtig ist, der Geschäftsmodell. Wir haben vorhin schon mehrfach auch gesprochen, dass durch die Kultur ist vielleicht das Verhalten und Business-Anbahnung auch anders. Und in vielerlei auch das Geschäftsmodell ist auch anders. Also ich glaube, ohne TikTok würde keiner in Deutschland darauf auf die Idee zu kommen, also gegenüber einer Kamera sich zu tanzen, um da daraus Geld zu verdienen. Aber das scheint solche Geschäftsmodelle, was in China kreiert wird, hat auch in Zustimmung in Europa gefunden und auch wird immer immer mehr gefragt, kommen sicherlich andere Beispiele, dass immer mehr kommt. Und früher war Japan so ein bisschen Trendsetting und jetzt könnte jetzt wirklich China sein, dass man da nicht nur technologisch, aber auch geschäftsmodellmäßig einige Ideen aus China adaptiert wird. Und als Unternehmen ist es wichtig, dass man solche Trends, solche Innovationen auch mitbekommt oder selber mitgestaltet, um früh am Markt zu sein. Das ist immer ein wichtiges Wort, früh am Markt zu sein. Und ja, Anwerbung von Talente ist auch ein wichtig, sehr, sehr, sehr wichtiger Grund, warum man als Startup in China sein muss. Und wir haben hier auch einige Veranstaltungen schon dazu gemacht. Rechts unten sehen Sie ja jetzt ein frischer Podcast-Gespräch mit dem Wolfgang Hirn, ein Bestseller-Schreiber, der hat ein neues Buch ausgebracht, Tech-Krieg, USA gegen China und wo bleibt Europa? Und wir haben den Punkt behandelt, wenn wir über Tech-Krieg sprechen, dann was ist das Ziel? Krieg hat immer Ziele. Am Ende sind immer Gewinnung von Ressourcen. Was gehört zu den Ressourcen, was man mit dem Ziel mit dem Krieg Gewinnung erreichen möchte? Markt, ja, naheliegend. Umsatz, ja, naheliegend. Aber vielmehr geht es auch um Talente. Es geht um Standards. Wer die Hoheit hat, Standards zu setzen. Wer die Hoheit hat, Anziehungskraft, Talente an sich zu binden. Also Talent ist total wichtig, auch Startups. Wenn Sie ein Unternehmen gründet, macht total Sinn, in China zu schauen. Vielleicht finden Sie die richtigen Mitarbeiter dort. Und ist auch nicht verkehrt, dass man in einer Frühphase gleich einen Kurs Regional Teams zu haben und das so, um von beiden Standorten zu profitieren, die Dynamik auch mitzunehmen aus China. Insofern, also Anwerbung von Talente von morgen total wichtig. Und last but not least, Erwerbung von Finanzierungen. Und in China gibt es mittlerweile eine Reihe von Institutionen, Finanzierungsinstitutionen, die suchen jetzt Themen. Die suchen Themen, so dass sie investieren können. Sie suchen Unternehmen, so dass sie investieren können. Das Unternehmen, was ich vorhin erwähnt habe, das Nahrungsergänzungsmittel mit der Gründer Christoph, der hat einige Industriegebiete in China besucht und fast alle diese Industriegebiete in China bieten solche Finanzierungsprogramme an. Also das heißt, die Initialfinanzierung, selbst wenn man nur eine Idee hat, wenn man, sagen wir mal, 50% selbst finanziert und die anderen 50% kommen von der Industriezone, sodass man da starten kann. Gibt es solche Modelle auch in Deutschland? In Berlin ist das natürlich sehr häufig zu sehen. Aber als Start-up, wenn man weiß, wenn man in China startet oder einen zweiten Standort startet, gibt es diese Finanzierung auch wichtig. Und dazu gehören auch noch weitere Möglichkeiten. Also auch das Unternehmen hat in China an bestimmten Innovationswettbewerben teilgenommen. Er hatte, glaube ich, Platz 2 oder 3 gewonnen in Shanghai, Preisgelder und auch den Zugang zu weiteren Finanzierungsinstituten. Also insofern, eine mögliche Rolle Chinas ist auch in der Zukunft Finanzierung zu geben für deutsche Startups. Also Sie müssen am Anfang sehr klar sein, warum muss ich als Startup-Unternehmen in China agieren? Und Zeit und Ressourcen ist sowieso knapp, für Gründer sowieso. Daher sehr vorsichtig sein. Wenn Sie entscheiden, einer der Faktoren ist total für Sie wichtig, dann macht das natürlich auch Sinn, den chinesischen Markt auch näher anzuschauen. Apropos näher, am besten ist vor Ort. Wir können so viel Information Ihnen sagen, aber wichtig ist, näher zu bringen. Also mit diesem Inhalt möchte ich dann überleiten zu einer kurzen Vorstellung von China Team GmbH. Wir ist ein auf deutsche KMU spezialisierte Unternehmensberatung und die Hauptprojekte sind Unternehmensberatungsprojekte über Strategie, über Sales und Marketing und wir sprechen über die neue Unternehmensstruktur oder Teamstruktur, Weiterentwicklung von Unternehmen. Diese Themen sind für gestandene und auch Start-up-Unternehmen wichtig. Wir als Partner helfen sehr hands-on dabei, Aber wir wollen noch mehr Unternehmen helfen. Wir schaffen das nicht selber. Deswegen organisieren wir, also das sind die Kunden für uns, das sind drei Hauptgruppen. Eine Gruppe sind produzierende Unternehmen, überwiegend Maschinenbau. Die sind eher so Mittelstand, kleine Mittelstandsfirmen. Die zweite Gruppe sind Dienstleistungsfirma. Ich habe ja selber als Unternehmensberater dreimal quasi gegründet für andere Unternehmen in China. Und daher kann ich mit meiner Erfahrung sehr gut auch IT- oder Marketingunternehmen in China helfen, dass ihre Niederlassungen in China besser werden. Und die dritte Gruppe sind dann Veranstaltungen oder Vereine und oder Städte, wo wir unterstützen, Informationsveranstaltungen online wie offline zu gestalten, um noch mehr Informationen noch mehr KMU zu geben. Und das sind zum Beispiel in der gelben Bereich Veranstaltungen online wie offline und in den blauen Bereich ergänzend zu meiner Beratungstätigkeit finden Sie ein Podcast-Programm, wo ich jetzt deutsche Unternehmer interviewe. Und das ist mir wichtig, dass ich in unserer Veranstaltung immer die Experten zu Wort kommen, dass die meistens sind deutsche Manager und Experten ihrer China-Erfahrung dann an weitere deutsche Manager oder KMU-Unternehmer weitergibt. Aber wichtig ist immer, dass sie einfach vor Ort gehen, Koffer packen, vor Ort gehen und ich glaube, vor Ort bekommt man die besten Informationen und sollte man wirklich die Chance nutzen. Und ja, wird auf jeden Fall auch einige eigene Erfahrungen gemacht haben. Alles, was ich jetzt hier erzähle, sind meine persönliche Erfahrungen und um Ihnen zu teilen. Und wichtig ist für mich auch, wenn Sie nach China gehen, gehen Sie vielleicht auch so zu den Städten, zum Beispiel hier Taizang, wo Sie auch andere deutsche Unternehmen besuchen können. Taizang ist eine sehr besondere Stadt in der Nähe von Shanghai und quasi die Heimat oder Wiege von deutscher KMU getauft. Sind über 400 kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland in dieser Stadt ansässig. Und also ich habe viele, viele Kunden dort vor Ort. Es gibt eine große Community. Und gehen Sie nach China, auch besuchen Sie unter anderem Taizang und interviewen Sie die Unternehmer und machen Sie selber einen Direkteindruck. Und ja, mit diesen Worten möchte ich meinen Vortrag heute beenden. Und wir können gerne verlinkt bleiben. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, offline hier oder virtuell, gibt es viele Möglichkeiten. Ich freue mich auf Ihr. Falls es Fragen gibt, auch Ihre Fragen oder Kommentare.